Leider musste er feststellen, dass das alleine nicht half, dass das die Diskriminierung nicht beendete. Er war weit höher ausgebildet als die meisten Menschen in seiner Umgebung und trotzdem wurde er weiter behandelt wie jemand, der unberührbar ist. Er hatte es schwer, zum Beispiel eine Unterkunft zu mieten, jemanden zu finden, der ihm Räume vermietete. Er bekam zwar eine Anstellung bei dem besagten Fürsten von Baroda in der Verwaltung, im Staatsdienst, aber er musste Dinge erleben, wie zum Beispiel, dass die untersten Bediensteten, also die Bürodiener, deren Job es war, Akten hin und her zu tragen, sich weigerten, ihm eine Akte zu reichen, weil damit wären sie verunreinigt worden. Das heißt, sie warfen ihm die Akten so auf ein paar Meter Abstand zu seinem Schreibtisch. Und viele weitere solche Geschichten finden sich in seinen Memoiren. Schließlich siedelte er sich in Bombay an. Er gründete eine Anwaltskanzlei, bekam einen Lehrauftrag an der Uni, er gründete eine Zeitung, er gründete einen Wohlfahrtsverband, er war politisch aktiv. Und ab 1927 führte er verschiedenste gewaltlose Kampagnen für die Rechte der Dalit an, um gegen Kastendiskriminierung zu protestieren. Eine der bekanntesten dieser Aktionen war die sogenannte Aktion vom Chowda Tank, die Kampagne vom Chowda Tank. Der Staat Bombay hatte eine Resolution erlassen, dass staatlich unterhaltene Brunnen oder Schulen oder Ämter allen Menschen offen stehen sollten, ungeachtet der Kaste. Aber leider wurde diese Resolution nicht befolgt, wurde einfach ignoriert. Es gab zu viel Widerstand unter den Kastenhindus dagegen. Und eines der Wasserreservoirs im Staat Bombay, das eigentlich allen offen stehen sollten, war dieser Chowda Tank. Das war ein großer, rechteckiger, künstlicher See, der der Wasserversorgung der örtlichen Bevölkerung diente. Dort konnten die Leute sich Wasser holen. Wenn aber Dalits versuchten, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, wurde ihnen das mit Gewalt verwehrt. Sie wurden einfach nicht dorthin gelassen. Das ging eine Weile so, es bildeten sich Proteste und Unmut und irgendwann wurde eine Konferenz einberufen, an der anscheinend 10.000 Dalit-Teilnehmer waren, wo sie wirklich berieten, wie können wir das ändern, ja, wie können wir für unser Recht einstehen, an diesem Wasserreservoir uns Wasser nehmen zu können. Ambedkar hielt scheinbar eine flammende Rede bei dieser Konferenz und am Abschluss der Konferenz bildete sich eine lange Prozession von diesen 10.000 Konferenzteilnehmern, die durch die Stadt gingen in einer langen, langen Reihe von jeweils 4 Mann nebeneinander bis zu diesem Wasserreservoir, wo dort jeder sozusagen rituell, zeremoniell eine Handvoll Wasser sich nahm aus dem Reservoir und aus dieses Wasser trank. Und danach kehrten sie friedlich zurück zu dem Ort ihrer Konferenz. Als das bekannt wurde am Ort, gab es einen spontanen Aufruhr. Militante Gegner dieser Aktion drangen in den Konferenzraum ein, schlugen mit Stöcken auf die Teilnehmer ein. Es ist wahrscheinlich Ambedkar zu verdanken, dass es kein größeres Blutbad war, weil es ihm gelang, die militanteren Leute in seinen eigenen Reihen bei den Dalits zurückzuhalten. Der See musste von den Hindus, von den Kastenhindus rituell gereinigt werden, weil er verunreinigt worden war. Was darin bestand, dass man 108 irdene Töpfe mit verschiedensten Substanzen von Rindern, unter anderem Kuhurin und Kuhdung, rituell diese 108 Töpfe in den See reinkippte. Man kann sich vorstellen, wie tief verletzend das für Dalits sein muss, dass die Berührung ihrer Hände im Wasser mit Kuhurin und Kuhdung repariert werden muss. Aber Ambedkar ließ in dieser Sache nicht locker. Also er strengte wirklich einen Rechtsstreit an und kämpfte für das Recht, was lange brauchte. Er brauchte einen langen Atem. Erst 10 Jahre später wurde die Rechtslage eindeutig geklärt. Der Wassertank, das Wasserreservoir stand allen offen. Und dann wurde das auch tatsächlich so praktiziert. Eine weitere Protestaktion, die er anführte, zu ungefähr der gleichen Zeit, war die rituelle Verbrennung eines Buches, nämlich des Manusmriti. Eines religiösen Buches des Hinduismus. Es wird manchmal übersetzt als das Gesetzbuch des Manu, ein berühmter indischer religiöser Text, der das angemessene Verhalten von Hindus beschreibt. Das ist ein ganz gemischtes Werk. In diesem Werk gibt es Edles und Schönes, zum Beispiel Abhandlungen über Gewaltlosigkeit, aber es gibt in diesem Werk auch ganz und gar Abscheuliches, wie zum Beispiel Folgendes, dass eine Regel, dass ein Shudra, erinnert euch, das ist die viertunterste Kaste, also die vierte Kaste, ein Shudra, der die Veden, das sind die heiligen Texte der Brahmanen, hört, absichtlich hört, muss als Strafe geschmolzenes Blei in die Ohren gegossen bekommen. Ein Shudra, der weitergeht und die Veden rezitiert, soll seine Zunge herausgeschnitten bekommen. Umgekehrt, ein Brahmane, so steht das in diesem Manuskript, ein Brahmane, der zahllose Menschen getötet hat, auf dem Gewissen hat, kann sich sehr leicht von der Sünde befreien, indem er einen bestimmten heiligen Text dreimal rezitiert. Dieses Werk hat Ambedkar mit vielen seiner Anhängern öffentlich verbrannt, um sich zu wehren gegen die Haltung, die diesem Werk inne liegt. Obwohl er solche und auch ähnliche Aktionen anführte, hatte er keine Feindschaft. Er empfand keine Feindschaft den Brahmanen an sich gegenüber. Was er bekämpfte, war die Kastendiskriminierung, nicht die Menschen an sich. Das kann man ganz gut an einem Vorfall sehen, wo zwei berühmte Politiker, nicht brahmanische Politiker, auf ihn zutraten und ihm ihre Unterstützung in seinem Kampf anboten, auch unter anderem finanzielle Unterstützung. Die Bedingung war aber, dass er aus seiner Protestbewegung Brahmanen offiziell ausschließen sollte. Dass also keine Brahmanen teilnehmen durften an diesen Protestaktionen. Und Ambedkar lehnte das rundweg ab. Er war nicht bereit, sich auf solche Bedingungen einzulassen. Er wollte sehr gerne mit aufgeklärten, liberalen Brahmanen zusammenarbeiten. Er wandte sich gegen alle Diskriminierung, aber auch nicht für umgekehrte Diskriminierung. Er wollte einfach, dass die Kastenunterschiede abgeschafft werden, nicht dass eine bestimmte Kaste über eine andere sich erhebt.